Herzlich willkommen zu Friedensreiter, dem Friedenslab vom Ludwig-Windthorst-Haus, der Katholisch-Sozialen Akademie des Bistums Osnabrück in Lingen und dem Institut für Theologie und Frieden in Hamburg.
Ja, Jochen, wir wollen heute über die Münchner Sicherheitskonferenz sprechen, eine Veranstaltung, die bis vor 12 Monaten noch sicherheitspolitischen Feinschmeckern vorbehalten war, die jetzt wahnsinnig große mediale Aufmerksamkeit erfahren hat, was im Wesentlichen daran lag, was im vergangenen Jahr passiert ist, dass nämlich im vergangenen Jahr J.D. Vance, der US-Vizepräsident, eine überraschende Rede gehalten hat, wenn man es mal vorsichtig formulieren möchte, in der er den Europäern so manches ins Stammbuch geschrieben hat. Von fehlenden Werten oder falschen Werten, die verfolgt werden, bis hin zur fehlenden Meinungsfreiheit in Europa und der klaren Forderung verbunden, das doch abzustellen und damit aufzuhören, weil ansonsten wäre eine Partnerschaft nicht mehr möglich, um es mal ganz grob zu sagen. Und deswegen war man umso gespannter auf den Auftritt des offiziellen US-Vertreters bei der Münchner Sicherheitskonferenz in diesem Jahr. Das war US-Außenminister Marco Rubio. Und der trat auf mit einer im Ton gänzlich anders ausgerichteten Rede, sehr versöhnlich, sehr, die gemeinsame Vergangenheit betonend. Um dann hinterher aber deutlich zu machen, dass er von Internationalisierung nichts hält, dass er von Zuwanderung nichts hält, dass er durchaus kulturelle Unterschiede sieht und um dann zu sagen, liebe Europäer, wir werden das nicht mehr so handhaben, ihr könnt gerne mitmachen oder es sein lassen. Und daraufhin, Standing Ovations im Saal. Wolfgang Ischinger spricht von einem Aufatmen in der ersten Reaktion nach dem Gespräch im Smalltalk mit Rubio. Und selbst der deutsche Außenminister Johann Wadephul hat am Montag nach der Veranstaltung davon gesprochen, das sei ein Angebot zur Zusammenarbeit und das solle man doch annehmen, das läge im Interesse von Deutschland und Europa. Habe ich jetzt irgendein Problem, das Denken von Diplomaten nachzuvollziehen oder teilst du mein Störgefühl an der Stelle?
Ja, das Störgefühl hat sich bei mir anders als bei dir nicht mit dem westfälischen Verzögerungsfaktor eingestellt, sondern sofort. Als Ischinger dann sagte, und hier atmen alle im Saal auf und danke für diese beruhigende Rede, da habe ich gesagt, bist du zwischendurch aufs Klo gegangen, als er die Rede gehalten hat? Für mich wirklich völlig unverständlich. Das erstmal so als ersten Eindruck. Aber wie es unsere Aufgabe als guter friedensethischer Podcast ist, will ich mit den konstruktiven Dingen anfangen. Wenn es eine Rede vor der Ära Trump gewesen wäre, dann würde man jetzt als erstes mal die Punkte raussuchen, wo man sagt, das sind Anknüpfungspunkte für eine mögliche konstruktive Zusammenarbeit. Da hat er sicherlich mit dem Begriff der Deindustrialisierung, den er genannt hat, einen Punkt. Also der Deindustrialisierung entgegenwirken, das ist sicherlich ein großes Interesse. Da haben aber vor allen Dingen die Vereinigten Staaten oder Länder wie Großbritannien in der Vergangenheit, in der Ära des Neoliberalismus und des Bankenbooms große Fehler gemacht. Ein Kollege, der lange Zeit in England tätig gewesen ist, hat mir gesagt, Jochen, außerhalb von London ist Großbritannien ein Entwicklungsland, weil wirklich die Industrie in großen Teilen verschwunden ist. Womit er einen Punkt hat, ist, dass er sagt, wir brauchen sichere Lieferketten, die innerhalb des Westens organisiert sind, damit wir nicht in falsche Abhängigkeit geraten. Und sicherlich würde man überhaupt nicht die Migrationspolitik, die diese US-Administration macht, aber sicherlich über manche Fragen in der Steuerung der Migration seit 2015 nochmal nachdenken und diskutieren können und dafür daraus die richtigen Schlüsse ziehen können. Das könnte man tun, wenn die Rede vor Trump stattgefunden hätte. Aber wir können das, was er ja sagt, Rubio, nicht völlig aus dem Kontext herausnehmen, dessen, was in den Vereinigten Staaten gerade passiert.
Absolut. Und vor dem Hintergrund ist es ja auch nochmal wichtiger, den Vergleich zu Vance zu ziehen. Denn am Ende des Tages, es erinnert mich so ein bisschen an das kennt man von amerikanischen Filmen, guter Bulle, böser Bulle, der, ne, unterschiedlich im Ton, aber einheitlich in Position und Sache. Und das war es hier auch. Also es war halt ein ganz anderer Ton. Das war schon fast, also man müsste jetzt meinen, dass die Vance-Rede vor einem Jahr schon so geplant war, dass die Rubio-Rede darauf folgen würde. Aber in der Sache eigentlich genau lupenreine Mager-Inhalte.
Ja, und man muss doch sagen, er hat den Blick zurückgewendet. Teilweise musste ich an manchen Stellen auch schmunzeln. Also wenn er im Grunde um die Entstehung der Vereinigten Staaten von Amerika als eine Migrationsgeschichte schildert, übrigens ja biografisch selber auch, habe ich mich gefragt, klopft jetzt Eis an die Türen aller Amerikaner, die nicht von den Indigenen abstammen? Da wird ja auch ein Stück dieser Ideologie auch schon entlarvt. Ja, er hat den Blick zurückgeworfen auf eine gemeinsame Vergangenheit, aber sobald er den Blick in die Zukunft wendet, treten zwei Punkte auf, die ich für, nein, drei, die ich für zutiefst problematisch halte. Das eine war, und ich weiß nicht, ob es dir ähnlich gegangen ist, dieser zutiefst paternalistische Ton dieser Rede, so nach dem Motto, also wir haben euch nach 45 Jahren gezeigt, wie Demokratie geht, dafür sind wir, das meine ich ohne jede Häme, auch wirklich dankbar. Da haben wir den Amerikanern viel zu verdanken. Und darum bin ich auch so viele Jahre und Jahrzehnte wie Friedrich Merz, zu dem wir später nochmal kommen, auch Transatlantiker, wirklich überzeugter Transatlantiker gewesen. Also, wir haben euch die Demokratie damals erklärt. Wir erklären euch jetzt auch, wie man die Zukunft gestaltet. Und Partner sein heißt eigentlich, ihr werdet bitte das tun, was wir wollen. Aber dann ist ja genau die Frage zu stellen, was wollen die denn? Und dann kommt eben voll diese Mager-Kulturkampf-Ideologie zum Tragen. Das, was im nationalen Sicherheitsbegriff kulturelle Gesundheit genannt wird, oder was er eben die Rettung der Zivilisation nennt, ist natürlich etwas, was gerade auch auf dem Hintergrund der deutschen Vergangenheit zutiefst verstörend ist und letztendlich auch nicht zu einem Zusammenwachsen der Gesellschaft führt. Und das ist eben die Ideologie, die ja zutiefst problematisch ist und wo sich die Rede Rubios in keiner Weise, in keinem Deut unterscheidet von dem, was Wendt sagt.
Ja, und ich würde gerne nochmal auf Wadephul zurückkommen. Denn Wadephul hat ja gesagt, das sei ein Angebot zur Zusammenarbeit. Da war keine Zusammenarbeit angeboten. Ich weiß nicht, vielleicht der eine oder andere kennt die Folgeserie Star Trek. Da gibt es einen großen Feind, das sind die Borg. Und die Borg sagen immer, Widerstand ist zwecklos, sie werden assimiliert. Also da gibt es keine Verhandlungen und dergleichen. So ein bisschen kam mir Rubio vor wie so ein Borg, also zumindest in seiner Aussage.
Ja, das kenne ich jetzt nicht, weil das läuft nicht auf Arthur und Phoenix, aber gut. Ja, genau. Also es geht wirklich um
Weltfremder Pastor, du.
es geht wirklich um eine Anpassung, und es geht auch, das ist mir nochmal während der Rede deutlich geworden, es geht um ein wirklich ja auch befremdliches Sendungsbewusstsein dieser Bewegung. Es gibt so zwei Wahrheitsverständnisse, die man unterscheiden kann. Ein mathematisches Wahrheitsverständnis und ein dialogisches. Also das dialogische Verständnis sagt, wir versuchen gemeinsam die Wirklichkeit zu erfassen, darüber zu diskutieren und einen guten Weg zu finden. Und die andere, dieses mathematische oder in Beton, würde ich vielleicht sogar eher, das trifft es, glaube ich, besser, dieses in Beton gegossene Wahrheitsverständnis ist, so ist die Welt und so ist der Weg und so müssen wir ihn gestalten. Und willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Also, und
Das zu
der, genau.
Jahresend.
Ja, und das ist es, glaube ich, dieses wirkliche Sendungsbewusstsein, das ich nicht mal einem Trump unterstelle, sondern aber was ich am Rubio unterstelle, was ich am Vance noch stärker unterstelle und anderen, die diesen ideologischen Überbau dort gezimmert haben. Das wird in dieser Rede ganz deutlich.
Aber wir wollen ja nicht, ich sag mal, in die Gefahr kommen, wieder zu lamentieren über all das, was wir eh nicht ändern können und wo wir in den letzten Folgen schon ausreichend uns drüber beklagt haben, sondern vielleicht einmal den Blick werfen. Mit Vance und Rubio haben wir ja nicht nur zwei verschiedene Tonarten gehört, sondern wir haben ja auch die beiden Personen erlebt, die für die Nachfolge in Frage kommen von Trump. Deswegen wäre meine Frage jetzt vor dem Hintergrund der beiden Auftritte: Gibt es da einen von beiden, wo du sagst, den hätte ich lieber als den anderen?
Also, du hast den wichtigeren Punkt, glaube ich, vorher genannt, dass wir jetzt nicht ein weiteres Taschentuch voll heulen, sondern dass wir uns gar nicht die Frage stellen, wer wird es, Vance, wird es Rubio, wird es ein Dritter, möglicherweise ja auch ein Demokrat, aber ist dann alles besser, sondern dass wir bei uns bleiben. Und dann sind wir bei Friedrich Merz. Ich glaube, eine Lernerfahrung ist schon aus der ersten Präsidentschaft gewesen, dass wir den Botschaften von Trump und seinen Truth Social damals noch Twitter-Nachrichten hinterher gehechtet sind und hinterher gehetzt sind. Wir müssen jetzt bei uns bleiben, müssen uns fragen, wer sind wir, wo wollen wir hin, was sind unsere Werte, was sind unsere Ziele, was sind unsere Interessen und von daher versuchen, die Welt zu gestalten. Das in einer Reaktion auf diese Administration oder auch in einem, das Stadium haben wir seit Grönland endgültig hinter uns gelassen, in einem irgendwie Appeasement und einem auch gefallen wollen dieser Administration. Das ist vorbei. Bleiben wir bei uns, fragen wir, wie wollen wir die Welt gestalten und was ist unser Weg und was ist unser Kompass?
Okay, wenn du bei Merz bist, dann sage ich dir ganz ehrlich, ich bin ja nun überhaupt nicht im Verdacht, irgendeinen Posten im Merz-Fanclub zu bekleiden.
Nicht im
Die
geringsten.
Rede, die er zur Eröffnung gehalten hat, die fand ich historisch. Und ich glaube, mit dem Begriff muss man vorsichtig sein, aber ich finde, er passt, weil es eine unglaublich bemerkenswerte Rede gewesen ist. Man hörte, man habe lange daran gefeilt im Kanzleramt. Das merkt man, dass da wirklich sehr viele Gedanken dahinter stecken und stehen. Aber also ich kann diese Rede wirklich nur feiern, weil sie ein klares Statement gegeben hat. Sie hat eine klare Abgrenzung gegeben. Sie hat ein Selbstbewusstsein formuliert, ohne den anderen zu überrumpeln und auszuschließen, um gleichzeitig doch zu sagen, hier stehen wir. Und den Passus, als er sich in Englisch an die Amerikaner gewandt hat, den fand ich von der Dramaturgie auch wirklich überzeugend. Also da muss man wirklich sagen, er ist ja sowieso jemand, der in der Außenpolitik stärker reüssiert als in der Innenpolitik. Aber da hat er für mich nochmal, also ich will jetzt gar nicht ins Schwärmen kommen, aber wirklich ein großartiges historisches Vermächtnis geboten.
Absolut für mich die zwei starken und richtungsweisenden Momente der Rede waren einmal, wo er zu Beginn gesagt hat, zwischen den Vereinigten Staaten und Europa ist ein tiefer Graben. Das hat Vizepräsident Vance letztes Jahr beschrieben und er hat recht damit. Und das von einem Transatlantiker, der selber sagt, dass er über 100 Mal in den Vereinigten Staaten gewesen ist, der beruflich dort tätig gewesen ist, also der und der wirklich ein in der Wolle gefärbter wirklich Freund auch der Vereinigten Staaten ist. Das ist ja, glaube ich, auch weiter. Aber der Bruch oder das Anerkennen des Grabens kam, glaube ich, spätestens mit Grönland bei ihm. Das war der eine starke Moment. Und der noch stärkere Moment war für mich, wir teilen diese MAGA-Ideologie nicht und die Meinungsfreiheit hat bei uns ihre Grenzen, wo Menschenrechte gegen Menschenrechte verstoßen wird und die Wahrheit verdreht wird. Und das fand ich ein unglaublich starkes Statement und zeigt, welchen inneren Kompass bei aller Fehlerhaftigkeit, die es auch in Europa gibt, eben Europa, der Westen und möglicherweise auch noch andere Staaten haben und was das sozusagen das Gegengift auch gegen die Maga-Ideologie ist.
Und ich fand auch den Schluss stark, als er nämlich nochmal deutlich machte, wir sind, was du vorhin auch sagtest, dankbar dafür, was ihr uns an Demokratie gelehrt habt, was ihr uns an Werten gelehrt habt, was ihr uns an Verständnis mitgegeben habt damals nach dem Zweiten Weltkrieg. Für uns gilt das immer noch, für euch leider nicht. Aber wir nehmen euch gerne zurück mit auf diesen Weg. Es war ja, im Prinzip hat er, ohne die Rede von Rubio zu kennen, schon auf sie geantwortet. Und Rubio hatte die Chance, im Prinzip auf seine Rede zu antworten. Hat es aber nicht getan, weil er hat nämlich diesen Hinweis auf die Zusammenarbeit explizit nicht aufgegriffen, sondern ganz deutlich gesagt, ihr, na, hatten wir gerade schon mal, ihr könnt euch anschließen, aber bitteschön hier nicht rumdiskutieren, ob der Weg richtig ist. Und da fand ich, hat er nochmal eine Chance vertan. Und ich fand es stark, dass er, also wie sehr Merz antizipieren konnte, vielleicht war es auch Glück, was Rubio am nächsten Tag sagen würde.
Ja, und das zeigt auch natürlich diese Denke, von der ich eben gesprochen habe, diese Betonwahrheit. Also dann mache ich mir überhaupt keine Gedanken darüber, was der andere vorher gesagt hat und greife es auf, sondern dann habe ich meine Rede. Das ist ja die ohne jede Frage zu akzeptierende Wahrheit. Und da muss ich mich nicht in meiner Rede auf den Vorredner einstellen. Also das ist genau der Unterschied. Das, worauf es jetzt, glaube ich, ankommen wird und was die Aufgabe von Merz und anderen sein wird, ist jetzt diesen Worten wirklich Taten folgen zu lassen und wirklich auch ja, in die Umsetzung zu kommen, sich Partner zu suchen. Und ich bin überzeugt, dass da Deutschland vorangehen kann in der Umsetzung wirklich einer Alternative zu dem, was die Vereinigten Staaten gerade als die neue Weltordnung im Verbund mit China und Russland wirklich der Welt präsentieren.
Nicht nur, sie müssen es sogar tun. Also es gibt in Europa keine stärkere Lokomotive im Moment. Frankreich fällt aus. Frankreich ist ja schon dabei, Anteile an seinen Atomwaffen zu verscherbeln, an den Meistbietenden. Merz ist jetzt endlich mal auf die Gespräche eingegangen. Ist noch mal ein Thema für sich, atomare Wiederbewaffnung oder atomare Bewaffnung für Europa, sagen wir es mal so. England fällt als Player aus. Die haben auch innenpolitisch genug zu tun und sind wirtschaftspolitisch nicht mehr in der Lage. Andere fallen aus politischen Gründen aus. Bei den Niederlanden muss man schauen, wie die sich entwickeln. In Polen haben wir auch immer ein knapp auf die andere Seite. Rubio ist direkt nach München weitergereist zu Viktor Orban, um ihm zu sagen, Donald Trump möchte, dass er wiedergewählt wird. Na, also ich will jetzt mit meiner gar nicht so
Ah,
sehr
okay.
Empörung da behaften.
Darf ich mal kurz fragen, wie viele Bedenken von denen, die du rumträgst, passen in eine Hand bei dir? Also da zeigst du dich jetzt gerade wieder gut geeignet für die deutsche Politik. Marcel, sei verliebt ins Gelingen. Und schau, wo sind, das werden wir gleich auch innenpolitisch noch drauf kommen. Wo sind die positiven Zugpferde?
Ja, da wollte ich doch auf
Das
hinaus. Ich wollte doch den Bogen spannen. Ich weiß, dass du ungeduldig bist, aber ja, du hast recht, natürlich. Also Deutschland muss ins Tun kommen und muss schauen, mit welchen Verbündeten kann er das tun. Und das ist der Aspekt, den auch Merz genannt hatte. Und da könnte man auch sagen, Merz hat uns auch gut und häufig zugehört. Was wir auch immer wieder gesagt haben, wir brauchen neue Bündnisse. Wir müssen nicht nur in den bestehenden Institutionen denken. Wir müssen vielleicht auch ich sag mal, themenbezogen neue Bündnisse denken, also Regime sozusagen denken, die hinterher auch wieder dann entfallen können und dergleichen. Also da gibt es schon ganz, ganz viele Möglichkeiten, ins Gelingen zu kommen. Aber es erfordert einen Kurswechsel und ein Umdenken.
Ja, bevor wir vielleicht da auch nochmal zu der Frage kommen, was heißt das für die Innenpolitik, will ich einen Punkt aus der Rede von Merz nochmal herausgreifen, den er, glaube ich, sehr genossen hat. Da hat er nochmal eine bedeutungsschwangere Pause gemacht, bevor er dann vom normativen Überschuss der bisherigen Außenpolitik gesprochen hat.
Das war der schwächste Teil deiner Rede.
Vielleicht sagst du mal, wie du diesen Teil der Rede wahrgenommen hast, und ich sag dir dann, wie es richtig ist. Nein, Spaß. Ich komme halt auch aus einer Institution, die eher zu Betonwahrheit neigt.
Ah, gut, lachend spricht der nahe die Wahrheit, ne? Also. Ich fand es tatsächlich etwas unnötig, weil das so für mich so ein bisschen rüberkam wie so ein Abarbeiten an Frau Baerbock. Wenn es darüber hinaus gemeint war, dann hat er natürlich einen Punkt. Das haben wir in der letzten Folge mit der Staatsministerin im Auswärtigen Amt, mit Serap Güler, ja auch angesprochen, dass Deutschland schon sehr oft und lange in der Vergangenheit mit dem erhobenen Zeigefinger unterwegs war, aber dann hinterher nicht geliefert hat. Also erstens, niemand mag Besserwisser, deswegen hast du auch so wenig Freunde, aber
Es ist nicht immer leicht, es besser zu wissen. Das glaubt mir mal.
ja, aber genau das ist das Problem. Also das, was Deutschland ausgestrahlt hat in der Außenpolitik. Also dieses ständige, wir wissen es besser und aber wir machen es nicht besser. Oder jedenfalls nicht konsequent und in allen Teilen. Sondern nur dann, wenn es uns in den Kram passt oder wenn wir unsere, du hast es immer gesagt, ne, wir drehen den Lautstärkeregler dann hoch, wenn unsere Interessen nicht berührt sind. Und das ist ein Stück weit der Punkt, warum Merz das so explizit nochmal gesagt hat in der Situation, vielleicht weil er so ein bisschen Asche auf sein Haupt oder auf das deutsche Haupt geben wollte, ohne dass es seins ist, weil es waren ja die Vorgänger, die das getan haben. Mag sein, aber ich fand es in der Art und Weise und genau wie du auch gesagt hast, in der Suffisanz, die er da gebracht hat, ein bisschen unnötig.
Ja, und ich glaube, das ist ja jetzt auch der sehr spannende Moment, wohin entwickelt sich die deutsche Außenpolitik? Ich glaube, dass du mit dem recht hast und finde es natürlich vor allen Dingen schön, immer wenn du mich zitierst, dass diese Form ja, sehr von einer Anspruchshaltung und einer moralischen Überlegenheitshaltung geprägte Art Außenpolitik zu machen, in der Tat uns unser Ansehen in der Welt nicht erhöht hat und auch nicht unseren Einfluss. Auf der anderen Seite warne ich auch davor, dass eine rein pragmatische oder interessensgeleitete Politik eben auch in die Irre führt und Russland, Nord Stream 2 und die Abhängigkeit in den Lieferketten von China sind Beispiele einer sehr pragmatischen Außenpolitik, die uns jetzt in große Schwierigkeiten geführt hat.
Aber
Oder
lernen
wir
wir
haben.
daraus? Denn statt Nord Stream 2 haben wir jetzt LNG 1 aus den USA und da auch eine große Abhängigkeit.
Ja, na, ich glaube, wir diversifizieren aber auch. Und aber ich will nur sagen, also dadurch, dass man jetzt rein pragmatisch denkt, wird nicht alles automatisch besser. Oder wir haben in der letzten Folge mit der Staatsministerin über Syrien diskutiert, wo eine rein interessensgeleitete Politik jetzt in Syrien ganz schnell Stabilität herzustellen und naja, die Minderheiten lassen wir mal beiseite in diesem, das wird nicht zu einem dauerhaften Frieden führen. Das will ich nur machen. Ich will aber auch einen Punkt einbringen, der mir wichtig ist, den ich den dritten Weg in der Außenpolitik zwischen diesem normativen Überschuss auf der einen Seite und der Kissinger-Politik auf der anderen Seite sehe. Nämlich eine Politik, die auf einen gegenseitigen Respekt, ein es wirklich kennenlernen und ein Erkennen des Ressourcen des anderen aufbaut. Das heißt, dass ich, und das ist jetzt kein Predigton, dass ich versuche, in den Partnern, mit denen ich zusammenarbeite, die mir manchmal näher sind, manchmal ferner, deren Werte ich teile oder nicht, trotzdem auch versuche, die positiven Anknüpfungspunkte zu finden, das zu finden, wo wir als Länder, als Gesellschaften von internationalen Partnern oder auch von Gegnern lernen können. Also das ist mir nur als dritter Weg nochmal wichtig, das aufzuzeigen, dass es nicht ein entweder normativer Überschuss oder nur eine Kissinger-Politik geben kann.
Ich möchte dich nochmal zitieren, weil du es ja so gerne magst. Du hast immer wieder gefordert, dass wir mit Blick auf den positiven Blick nach vorne eine positive Erzählung brauchen davon, wo wir auch als Land, wo wir als Gesellschaft hinwollen. Für mich hat Friedrich Merz, was den außenpolitischen Bereich angeht, diese Erzählung mit dieser Rede geliefert. Siehst du das ähnlich?
Sehe ich absolut. Jetzt bekomme ich eine Idee davon, wie sich die deutsche Bundesregierung, wie sich Friedrich Merz ein internationales Handeln in Deutschlands in der Welt vorstellt. Und du bist ein echter Pontifex, ein guter Brückenbauer. Das ist, baut nämlich wirklich die Brücke genau auch zu dem, was in der Innenpolitik notwendig ist. Ich glaube, dass Friedrich Merz diese außenpolitische Stärke und dieses Profil, das er jetzt gezeigt hat, auch in die Innenpolitik hineinnehmen muss, damit er auch den gesellschaftlichen Rückhalt hat, damit Deutschland auch die Resilienz und die wirtschaftliche Stärke hat, um auf Dauer dieser außenpolitische Player zu sein. Und das, was er jetzt so gut aufgezeigt hat, für die Außenpolitik, einen klaren Plan, einen Wertekompass, der diesen Weg steuert und dann mögliche Schritte, auf denen dieser Weg gegangen werden kann, das brauchen wir auch für die Innenpolitik. Wir brauchen so etwas wie einen Deutschlandplan, der keine 100 Punkte braucht, sondern wesentliche Ziele benennt und dann Umsetzungsmaßnahmen. Wie kann Deutschland wirtschaftlich wieder stärker werden? Was braucht es dazu? Wie kann Deutschland resilienter werden? Was braucht es, um die Demokratie zu stärken? Wie kann Deutschland wieder ein Bildungsstandort werden? Wenige Punkte, klare Ziele und es durch die Stärke auch und Klarheit dieser Ziele es diesem ganzen Politikbetrieb schwieriger machen, auch an der Umsetzung ja, kleingeistige und interessensgeleitete Maßnahmen in den Weg zu stellen.
Also wenn Pontifex, dann maximal Pontifex Minimus. Aber
Hast du großes Latinum?
nein, ich habe tatsächlich das Latinum. Das gab es damals bei mir nicht mehr. Also ich bin noch nicht so alt, dass es noch großes und kleines Latinum gab, Jochen. Und ich habe das
Danke.
Latinum bekommen, allerdings mit dem Versprechen, es danach abzuwählen. Dann hat mir dein Lehrer die 4 versprochen. Aber für Klugscheißerwissen reicht es noch aus. Nein, aber der Punkt ist ja, ist komplett richtig. Wir brauchen, glaube ich, auch für die Innenpolitik eine Erzählung. Wir müssen natürlich, da bin ich ja wieder der kleine Bedenkenträger, auch schauen, wie realistisch das ist, dass man sich tatsächlich darauf einigt. Aber vielleicht muss der Kanzler da auch einfach seine Richtlinienkompetenz mal ausspielen und sagen, das ist es. Und vielleicht ist es dann ja auch mal hilfreich, bei nächsten Koalitionsverhandlungen einfach an solchen Überschriften zu reden. Vielleicht brauchen wir ja auch gar nicht einen Koalitionsvertrag über 160 Seiten, sondern vielleicht reicht auch einer über 10 Seiten aus, in dem die wesentlichen Leitlinien benannt sind. Denn wenn man mal schaut in die Vergangenheit, es gab immer wieder Situationen, in denen eben genau das, was sich vorgenommen wurde, nicht umgesetzt werden konnte, aus unterschiedlichsten Gründen. Sei es, weil Corona dazwischen kam, sei es, weil der Ukraine-Krieg dazwischen kam, sei es, ne, so. Und dann hast du 160 Seiten, von denen kannst du aber trotzdem nur im Prinzip 20 umgesetzt haben. Und produzierst dann 120 Seiten Enttäuschung bei denjenigen, deren Projekte oder Maßnahmen eben nicht umgesetzt werden konnten. Und ich glaube, dass man vielleicht auch dann ins innenpolitische Doing kommen muss und sagen muss, lass uns auf die großen Linien, auf die Leitplanken einigen, innerhalb derer uns wir vernünftig und dann sind wir wieder beim Pragmatismus pragmatisch bewegen.
Ja, es braucht diesen Pragmatismus in der Umsetzung und es braucht den Mut zu großen Zielen, zu wenigen großen, klaren Zielen im großen Regierungsentwurf. Und das haben wir ja schon öfter gesagt, das ist genau das, was mir in dieser Regierung bisher fehlt. Und das ist es, wo diese Regierung jetzt hinkommen muss. Denn auch alle Bemühungen, auch da kleinteilig, da können wir auch aus der Außenpolitik zu lernen, kleinteilig auf irgendwelche Aktionen der AfD zu reagieren, auf Einwürfe, auf Provokationen. Das wird letztendlich die AfD nicht schwächen, sondern es braucht den Eigenstand, die Frage, wer sind wir, was wollen wir, wo wollen wir hin, was leitet uns, in welchen Schritten machen wir das? Und dann wird eine Politik auch glaubwürdig und dann ergibt sich eben auch dieser Pull-Effekt, dass die Leute wirklich dann auch bereit sind, diesen Weg mitzugehen. Und es braucht eben auch diese großen Ziele. Also wir beiden sind nicht im Merz-Fanclub, wir sind erst recht nicht im Schröder-Fanclub. Und trotzdem hat Schröder mit der Agenda 2010 einen solchen Wurf gemacht, auch gegen alle politischen Mehrheiten. Und es hat der SPD viel gekostet, aber es war damals der richtige Weg, ohne dass ich dem Neoliberalismus vom Schröder das Wort reden will, aber nur als Beispiel dafür, dass man den Mut auch hatte zu großen Maßnahmen.
Also diejenigen, die uns jetzt nur zuhören bei den Audio-Podcast-Portalen, denen sei gesagt, Jochen ist so engagiert bei der Sache, dass jeder, der ihn bei YouTube sieht, fast ein Schleudertrauma bekommt, weil das Bild die ganze Zeit wackelt, weil er die ganze Zeit so engagiert.
So, ja.
Also es lohnt sich tatsächlich auch bei YouTube uns zu schauen, falls Sie uns nur hören. Wenn Ihnen das zu hektisch ist mit den Bewegungen, dann schalten Sie gerne auf Audio um. Also Sie haben alle Möglichkeiten bei uns. Aber ich würde trotzdem auch nochmal auf den Punkt kommen, weil wir jetzt schon relativ konkret sind, was in der Innenpolitik angeht. Und du hast gesagt, wir müssen aber auch liefern im Bereich der Außenpolitik. Mein Eindruck ist, dass wir in der Außenpolitik schon relativ viel geliefert haben, von dem, was Merz auch in seiner Rede angekündigt hat. Da geht es um neue Bündnisse, auch in der Handelspolitik. Da haben wir Mercosur. Wir haben das Abkommen mit Indien. Und ich glaube, das wäre meine These und würde mich interessieren, was du davon hältst. Ich glaube, dass wir mehr in der Außenpolitik, mehr als in der Innenpolitik, auch ein Stück weit von Stimmungen leben, von gefühlten. Mein ehemaliger Professor für Politikwissenschaft, Wichert Woike, sprach immer von der Perzeption. Der andere hat eine Wahrnehmung und glaubt, nimmt etwas wahr und wir müssen steuern, was diese andere Seite wahrnimmt und können das steuern. Das heißt, wir müssen gar nicht so sehr liefern, sondern es geht auch viel darum, ich sag mal, so eine Rede zu halten, wie Merz sie nun mal gehalten hat und einfach den Rücken breit zu machen. Und dass Trump bis heute nicht darauf reagiert hat, ist ja auch eine Aussage, finde ich. Teilst du die Einschätzung?
Absolut. Also Außenpolitik ist da, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu einfach zu sagen, die ist einfacher, aber ich glaube, dass sie es letztendlich doch ist, dass es leichter ist, erstmal ein Bild der Stärke aufzubauen. Und das ist Merz auf jeden Fall gelungen. Und man sieht auch dort, er hat eine Idee, er hat Werte, die ihn leiten, und das führt zu einer relativ klar erkennbaren Außenpolitik. Und das führt auch natürlich in Schritten, auch was das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten angeht, zu einem Eigenstand und einer inneren Stärke. Und das wird dann irgendwann mit einem Macron-Effekt verpuffen, wenn wir nicht liefern. Wenn dem nicht wirklich auch eine Umsetzung folgt. Aber wie du schon richtig gesagt hast, in vielen Bereichen hat er auch diese Umsetzung schon auch geliefert. Da gebe ich dir recht.
Jochen, wir haben das Wesentliche besprochen zur Münchner Sicherheitskonferenz, würde ich sagen. Oder was meinst du?
Ich glaube auch. Das, was mich manchmal noch bewegt, ist, wenn ich an unsere Podcast denke, und das ist mir in der letzten Woche begegnet, und darum will ich es auch nochmal mit dir teilen. Wir reden ja auch in diesem Podcast häufig von der notwendigen Kriegstüchtigkeit, Verteidigungsfähigkeit. Das, was mir nochmal deutlich geworden ist, auch in bei uns in innerkirchlichen Diskussionen, dass das alles richtig ist. Wir müssen als Deutschland jetzt resilient werden, wir müssen verteidigungsfähig werden, wir müssen auch in der Außenpolitik unsere Interessen verfolgen, und trotzdem sollte ein anderer Aspekt immer auch offen gehalten werden. Und nämlich, das ist auch der Bereich des Friedens, des Pazifismus, und auf der anderen Seite auch die Bereitschaft, zum Beispiel in der Entwicklungspolitik anderen zu helfen, jenseits unserer Interessen. Und es ergibt sich häufig die Note, so nach dem Motto, ja, und jetzt haben die Pazifisten es vielleicht auch begriffen, dass die Welt so nicht funktioniert. Und das ist, glaube ich, die falsche Einstellung. Und das ist auch in der Rede Merz für mich deutlich geworden, als er gesagt hat, bei uns endet es, wo Menschenrechte verletzt werden und wo die Würde des Menschen verletzt wird, dass wir diese Pazifisten, auch die entschlossenen Pazifisten, ich würde sie nie radikale Pazifisten nennen, dass wir die brauchen, um uns im Bewusstsein zu halten, dass der Friede wirklich das Beste aller Dinge ist. Und dass es wirklich eine Niederlage der Menschheit ist, dass wir jetzt so viel Geld in die Aufrüstung und in die Herstellung der Verteidigungsfähigkeit stecken müssen. Wir haben mit der Staatsministerin im Auswärtigen Amt sprechen dürfen letzte Mal. In der Außenpolitik, in der Entwicklungspolitik, das Entwicklungshilfeministerium ist von 14 auf 10 Milliarden zusammengekürzt worden. In Europa werden die Entwicklungsmaßnahmen zurückgefahren. Von den Vereinigten Staaten wollen wir gar nicht reden. Warum? Weil das Geld in andere Bereiche fließt. Und das ist eine Niederlage der Menschheit. Deshalb müssen wir in diesem Podcast immer wieder auch darüber sprechen, was notwendig ist, um ein Gegenmodell auch offen zu halten.
Absolut. Und ich finde es witzig, nicht bemerkenswert, dass du es jetzt gerade sagst, weil ich habe vorhin noch ein Interview mit Rolf Mützenich gehört. Da ging es um die mögliche atomare Ausweitung des atomaren Schutzschirms auf Europa. Und da hat er genau diesen Punkt, den du am Anfang hattest, gesagt, nämlich man muss schauen, auch wie man aus christlicher ethischer Sicht auf Massenvernichtungswaffen grundsätzlich schaut. Also wenn man über Aufrüstung spricht, die Atombombe ist nun mal die größte Massenvernichtungswaffe, die existiert, aber auch alles andere sind ja Waffen, die erstmal dem Zweck dienen, wenn sie eingesetzt werden, auch Menschen zu töten. Und dass da auch nicht der Eindruck entsteht, dass wir da relativ, auch gerade als friedensethischer Podcast, relativ larmoyant mit umgehen und das fordern. Es hat immer den Hintergrund der Abschreckung. Und vielleicht ist genau dieses Thema, nämlich Aufrüstung und auch atomare Bewaffnung, ein Thema für die nächste Folge, die wir auch kurzfristig aufnehmen können, weil die Diskussion läuft auch gerade. Immerhin muss man sagen, wäre das dann Folge 26, weil, Jochen, wir haben Silberhochzeit sozusagen. Folge 25, wer hätte das gedacht?
Ich muss sagen, das ist wirklich auch für mich ganz persönlich ein spannendes Projekt und für mich ist es wirklich auch eine ungeheure Freude, mich immer wieder mit dir auszutauschen, anhand deiner intelligenten Fragen einem Thema nachzugehen. Ich höre jetzt auch wieder auf, nett zu sein, aber einmal muss ja die Wahrheit raus. Also von daher, mir haben diese ersten 25 Folgen unglaublich viel Spaß gemacht und hoffentlich gibt es noch viele, viele weitere.
Ich kann das nur zurückgeben, will jetzt aber auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer nicht mit unseren gegenseitigen Bekundungen der Sympathie und der anderen Intelligenz langweilen. Will nur sagen, die 25 Folgen haben auch 250.000 Zuhörer bislang gehabt, also eine Viertelmillion. Und als wir damals angefangen sind, sind wir angetreten, um zu sagen, komm, lass uns mal eine im Quartal machen. Das ist jetzt anderthalb Jahre her, derer hätten es maximal sechs sein dürfen. Es gibt, auf der anderen Seite ist es natürlich schön für uns, dass wir diese Themen besprechen können. Auf der anderen Seite ist es allerdings auch schade, dass wir so oft gezwungen waren, zu den Themen zu sprechen, weil es immer wieder Situationen gab, die eben nicht so schön gewesen sind. Umso wichtiger finde ich aber, dass wir versuchen, da auch eine Einordnung zu geben und immer wieder auch den positiven Blick in die Zukunft zu werfen, um das zu sagen mit der Überschrift der Ausgabe, die wir zu Weihnachten veröffentlicht haben, fürchtet euch nicht.
Genau, absolut. Und dieses, ich glaube, die Zuversicht, die keine Haltung ist, sondern eine Entscheidung, beginnt mit dem Verstehen. Und da sehen wir sicherlich auch unsere Aufgabe darin, uns gegenseitig, aber auch den Zuhörerinnen und Zuhörern dabei zu helfen, die manchmal sehr komplizierte Gemengelage etwas besser zu verstehen. Und das werden wir auch weiter tun.
Auf den Punkt, Jochen. Vielen Dank. Alles Gute.
Alles Gute.